Ich möchte mit euch eigentlich heute so ein Stückchen eine Lehrpredigt machen. Ich hatte überlegt, setze ich mich dann auf den Stuhl und mache das mal ganz anders, hampel hier vorne nicht so rum. Weil wir sind ja nach wie vor noch immer im Markus-Evangelium. Wer liest noch Markus-Evangelium mit? Na, einige wenigstens. Also ich möchte euch wirklich Mut machen. Es ist eines der Schlüsselstellen, eine der Schlüsselsachen in der Bibel. Und eigentlich würde ich fast ermutigen, wenn wir darüber lehren, dass du irgendwas zum Mitschreiben nimmst. Ich bin dankbar, diese Woche kamen ein, zwei Rückfragen per Mail. Ich hätte mal noch eine Frage, die gab es bei uns im Hauskreis zum Markus-Evangelium. Wenn dann Rückfragen kommen, wenn wir das Wort kauen, weil nur dann wird es uns zur Kraftquelle. Ich kann den Gottesdienst hier gerne absitzen und kann sagen, okay, das war mehr oder weniger gut. Vorhin hat meine Frau hier hinten noch so ein Zettelchen hier hinten reingemacht, das raushing. Manche merken sich dann, dass der Pastor eine Fehlstelle hatte. Aber viel wichtiger ist, dass wir das behalten, was Gott uns sagen will. Und die Entscheidung fällt eigentlich jetzt schon im Vorfeld. Möchtest du von Gott heute Morgen was hören, zum Mitnehmen? Zum Kauen, damit es in der Woche zur Realität wird. Sonst arbeiten wir eine gewisse Liturgie ab und das war's dann. Aber ich möchte mit euch heute relativ viel Bibelstelle, vielleicht komme ich nicht ganz zu Ende, dann unterbreche ich und dann machen wir das nächste Mal weiter. Aber das gehört, was wir jetzt lesen, eigentlich ein klein wenig zusammen. Und es fängt an mit der Speisung der 4000. Vielleicht nehme ich euch erstmal an die Stelle zurück, wo das Ganze sich abspielte. Ich habe nochmal die Karte genommen von Markus 7. Da stehen wir, dass Jesus von Tyros nach Sidon gegangen ist, dann anschließend wieder zurück an den See Genezareth gepilgert ist und dann in das Gebiet der 10 Städte gegangen ist. Die sind etwa im Süden, Südosten vom See Genezareth, hier ist es mal so eingezeichnet, da ist der See Genezareth, kommt hier ein bisschen auf dem Beamer ein bisschen schlecht raus, aber er hat sich hier so, wo wir jetzt die Geschichte lesen, so in etwa in diese Ecke hat sich das bewegt. Und ich muss natürlich sagen, die Speisung der 5000, die wir schon gelesen haben, das war in dieser Ecke, aber jetzt sind wir in dieser Ecke. Also zwei unterschiedliche Positionen, ist nicht die gleiche Geschichte zweimal unterschiedlich erzählt. Hier wird es ja schon mal interessant. Warum steht sowas in zwei Kapiteln? Aber ich lese erst mal, ist ja vielleicht viel wichtiger, dass wir das Wort Gottes hören. Gucken wir mal rein. Markus Kapitel 8, Vers 1 und folgende. Als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war und die nichts zu essen hatten, rief er seine Jünger zu sich und spricht zu ihnen: Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Die fallen in Hungerkoma oder so. Und einige von ihnen sind von weit hergekommen. Und seine Jünger antworteten ihm: Woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Und er fragte sie: Wie viel Brote habt ihr? Sie aber sagten: 7. Und er gebietet der Volksmenge, sich auf der Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie vorlegten. Oh Mann, ich sollte ausschlafen und dann lesen. Aber so seid ihr wenigstens wach und habt nachher was über den Pastor zu erzählen. Und sie legten der Volksmenge vor. Und sie hatten einige kleine Fische und er segnete sie und ließ auch sie vorlegen. Und sie aßen und wurden gesättigt und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe. Es waren aber etwa 4000 und er entließ sie. Wenn man eine Recherche unter den Theologen macht, die versuchen ständig Parallele zwischen 5000 und 4000 Brotvermehrung herzustellen. Sie versuchen dann in die Zahlen was hinein zu interpretieren. Sieben Körbe, sieben Brote. Ich will es mal ganz einfach machen. Die Speisung der 5000 fand in einer Region statt, die fast nur mit der jüdischen Bevölkerung bewohnt war. Also ich würde mal sagen, eine Brotvermehrung speziell für die jüdische Gemeinde. Auf der anderen Seite der 10 Städte, da war es eine Mischbevölkerung. Da waren jede Menge Heiden dabei. Und diese Heiden, die kommen zusammen und erleben auch diese Brotvermehrung jetzt nochmal speziell für sie. Für Juden und für Heiden eine spezielle Brotvermehrung. Kann sein, dass sich deswegen die Pharisäer auch so aufgeregt haben. Bei den 4000 läuft die Prozedur nicht so ab wie bei den 5000. Hier werden keine Kleingruppen gebildet und so weiter. Aber was hier wieder rauskam, Jesus wurde innerlich bewegt. Wann immer Jesus innerlich bewegt wird, passieren Wunder. Kannst du dir aufschreiben, falls du einen Block dabei hast. Was allerdings nicht da steht, und das hat mich wirklich interessiert. Wie kann es sein, dass Menschen von ganz weit herkommen, ohne Internet sich versammeln, ohne Flyer, ohne Großplakate, Jesus heute am Ostufer des See Genezareths kommt von weit her, sie kommen zusammen? Das ist für mich eine der großen Fragen. Und die zweite Frage, die mich sehr beschäftigt ist, was haben die 3 Tage lang dort gemacht? Also mit der Bergpredigt ist doch Jesus nach 15 Minuten zu Ende. Haben die zwischendurch gesungen? Gab es Toilettenpausen? Also wenn ich zu einer Konferenz fahre, die ist immer gut getaktet, nach einer Dreiviertelstunde gibt es Toilettenpause, dann nach 1,5 Stunden gibt es eine Kaffeepause und dann muss der Prediger natürlich vorne das Volk so zusammenhalten, dass wirklich was abgeht. Ich habe mich gefragt, 3 Tage lang sitzen die bei Jesus, was hat Jesus 3 Tage lang zu sagen? In 3 Tagen schaffst du es auch spielend, das Neue Testament von vorne bis hinten zu lesen. Kann ich euch vorstellen? Ja, habt ihr euch das nie gefragt? 3 Tage sitzen die da. Ich war vor einiger Zeit in einer lutherischen Kirche, da kriegte ich vorher gesagt, ich sage, wie lang soll denn die Predigt dauern? Ja, 20 Minuten, maximal 30. Naja, habe ich gedacht, okay, mal gucken. Das Volk hat gut zugehört, aber vorne saß der Gemeindeleiter zwischendurch immer und hat mir mahnende Signale gegeben, jetzt komm langsam auf den Punkt. Ich habe gesagt, bei Jesus war das anders. Die haben 3 Tage da gesessen, ohne Essenspause. Das war Fastenfreizeit. Ich habe gedacht, das ist ein ganz großes Geheimnis, was sich in der Kirchengeschichte wiederfinden lässt. Ich sehe da so Paulus predigt beispielsweise, so steht es in der Apostelgeschichte. Er predigt ganz lange und dann sitzt ein junger Mann, weil die Luft zu dicke wurde, am Fenster und fällt raus und ist unten tot. Paulus geht runter, er weckt ihn wieder zum Leben und er sagt, jetzt machen die eine Lobpreisparty über die Totenerweckung. Nein, aber da steht geschrieben, er ging wieder rein und lehrte weiter. Ehrlich, ich habe noch nie ich habe einmal erlebt, wie während meiner Predigt einer ins Delirium gefallen ist. Ja, der war so besoffen, der kriegte dann von den Kumpels nebenan ein Messer zwischen die Zähne geschoben, damit er sich die Zunge dabei nicht abbeißt und die sagten, predige du mal weiter. Aber ich meine, hier, ihr seid ja sowas von stinknormal. Ehrlich, hier geht ja gar nichts mehr richtig ab. Aber hier wird natürlich nachher auch auf die Uhr geguckt, ob das Kirchencafé nachher nicht umsonst gekocht hat. Ja? Versteht ihr? Wenn ich in die Kirchengeschichte reingucke, da gab es immer wieder Zeiten, wo Menschen ungefragt, ohne Flyer, und ohne irgendeine Abkündigung auf einmal sich aufmachten und zu einem Ort gegangen sind, in den Süden von den USA, zum Beispiel bei der Second Awakening, die 1790 etwa gestartet hat. Da kamen die Leute von nah und fern, die sind während der Predigt umgefallen, Zeit spielte überhaupt keine Rolle mehr. Manchmal sind sie auf dem Weg schon auf die Knie gefallen und haben Buße getan, weil der Himmel sich lagerte. Du kannst nach Wales gucken, wie die Erweckung dort angefangen hat. Zeit spielte überhaupt keine Rolle mehr. 24, 48 Stunden Gottesdienst, überhaupt kein Problem. Du musstest pünktlich um 6 kommen, damit du um 18 Uhr den Gottesdienst mitmachen konntest, damit du einen Platz findest. Merkt ihr, wie weit wir davon entfernt sind, dass sich der Himmel lagert? Ich kann die Geschichte der 4000 Brotvermehrungen ja so ganz einfach nehmen, aber ich habe Sehnsucht danach, dass der Himmel sich wieder lagert. Ich zähle euch ja in der letzten Zeit immer mal wieder an, wie kommen wir, um wie viel Uhr sind wir eigentlich hier, wann beginnt unser Gottesdienst eigentlich? Jetzt kann ich das natürlich machen und sagen, wir müssen als Germanen mal wieder lernen, pünktlich zu sein. Dann würde ich anfangen, Druck auf uns zu legen. Aber ich merke, bei mir ist was verloren gegangen. Ich rechne gar nicht mehr damit, dass wenn ich hier reinkomme, Jesus schon da ist und sagt, Paul, schön, dass du da bist. Wenn er wirklich der König der Könige und der Herr aller Herren ist und wenn es wirklich stimmt, wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, hey, dann gibt es nichts Besseres in der ganzen Woche, als dass du in die Kirche strömst und sagst, mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist mein höchstes Ziel. Ihn anzubeten ist mein höchstes Ziel, egal wie ich mich fühle, aber er ist da, mein Freund und Heiland. Wenn du frisch verliebt bist und du weißt, deine Freundin kommt mit dem Zug angefahren, dann kannst du sagen, oh, lass mal ein bisschen am Bahnhof stehen, ich komme mal später mal dazu. Ehrlich, diese Beziehung kannst du absolut knicken. Aber ich frage mich manchmal, was ist uns geraubt worden über diese Zeit? Was ist mir geraubt worden? Wie ernst nehme ich noch, mal abgesehen von der Predigt, wenn ihr die nachher wieder vergessen habt und habt das behalten, dass wir wieder Sehnsucht danach haben, dass der Himmel sich hier lagert, dass die Gegenwart Gottes kommt und dass er schon auf dich wartet. Egal wie deine Woche gewesen ist, er ist schon hier. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und bevor du das erste Mal ein Lied angestimmt hast, sag ich schon, schön, dass du da bist. Merkt ihr, was uns geraubt worden ist, so nach und nach? Bei den Erweckungsbewegungen, du brauchtest keinen Flyer drucken. Du musstest nicht sagen, wir haben eine Prophetenkonferenz, ist irgendwie sowieso komisch, eine Non-Profit-Konferenz. Ja? Da muss man gar nichts, die Propheten müssen ja eigentlich wissen, dass eine Konferenz kommt. Die musst du nicht erst einladen, ja? Verstehst du? Ich denke mir, manchmal sind wir so schon, was würde wirklich passieren, wenn es sich hier in der Stadt rumspricht, wenn du nach Hause kommst und sagst, wow, ich habe Jesus am Sonntag erlebt. Das war sowas von genial. Fast hätte ich geil gesagt, aber versteht ihr? Das war sowas von genial. Kann ich gar nicht glauben. Jetzt war es auch nicht Tag. Und dann würde es sich um 9 Uhr, schon während das Lobpreisteam beim Einsingen ist, würde der Raum sich schon füllen, weil die Leute Angst haben, sie kriegen keinen Platz mehr. Ich habe das in den 70er Jahren erlebt. Du kommst morgens in den Gottesdienst, natürlich einigermaßen pünktlich, und da war kein Platz mehr. Da wurde von vorne gesagt, können die jungen Leute sich mal auf den Boden setzen, ich habe da noch Fotos von. Und beim nächsten Sonntag warst du pünktlicher, das konnte ich dir sagen, weil du wolltest einen Sitzplatz haben. Die Leute kommen von nah und fern und Jesus sieht sie und dient ihnen, ich weiß nicht, was er gepredigt hat. Aber es muss ganz tief gewesen sein. Die Berührung mit dem Himmel, wenn der Himmel sich naht, ist was ganz Besonderes. Und ich möchte diese Sehnsucht wieder in uns wecken, dass wir das wieder erleben. Die Sehnsucht, eine Begegnung mit Jesus zu haben. Wenn es ihm durchs Herz geht, wenn er uns sieht, wie wir hungrig sind, nach seinem Wort, nach der Ewigkeit, wie geht's weiter? Und ich sage, da ist mir was geraubt worden, ich rede drüber, aber glaube ich das wirklich in meinem Herzen noch, dass das wieder geschehen kann, hier in Berlin? Unmittelbar danach passiert was ganz Kritisches, wenn Jesus uns stehen lässt. Die Geschichte geht ja dann weiter. Nachdem die Brote verteilt worden waren, nachdem die alle satt waren, nachdem sie die Reste gesammelt haben, heißt es, und er stieg sogleich mit seinen Jüngern in das Boot und kam in die Gegend von Dalmanutha. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel begehrten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte auf in seinem Geist und spricht: Was begehrt dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, nimmermehr wird diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder ein und fuhr ans jenseitige Ufer. Jesus geht, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Pfeil auch kriege. Nein, kriege ich nicht, da muss ich wieder zurück. Der ist nur bei mir in meinem Skript drin. Jesus geht also von hier und fährt über den See an den Ort, wo die 5000 satt gemacht worden sind. Also wenn du Israel-Reisen machst, du musst irgendwann mal bei der Kirche der Brotvermehrung gestanden haben. Das kriegst du dann als Abendmahlsbesteck, kannst du das kaufen, Fische und Brote drauf. Das Mosaik ist weltberühmt, will ich jetzt nicht hier nochmal bringen. Aber da fährt er rüber und dort trifft er dann die Pharisäer. Und dort, sie wussten sehr genau, da hat Jesus für die jüdische Gemeinde 5000 Menschen satt gemacht. Und da kommen sie und sagen, wir brauchen ein Zeichen. Das war grundsätzlich nicht verkehrt, weil sie mussten ja eigentlich prüfen, ist er echt oder nicht. Und wenn ich vom alten Bund her sehe, dann war es nicht verkehrt, einen Gottesbeweis zu haben als Legitimation. Nur, was hier einfach klar wird, sie fragten aus falschen Motiven heraus. Wenn jemand draußen auf der Straße ist und sagt, ich weiß nicht, wo Gott ist, ich kenne ihn nicht, ich habe ihn nie erlebt, dann kannst du sagen, okay, dann bitte doch mal, dass er dir das offenbart in seinem Inneren. Das ist ganz legitim. Aber wenn ich, der ich fromm bin, wenn ich die ganze Sache weiß, wenn ich weiß um die 5000, die satt geworden sind, ich weiß, das hat sich herumgesprochen wie ein Lauffeuer und ich gehe dann raus und sage, beweis mal erst, wer du bist, dann stimmt was mit der Haltung nicht. Und hier ist der erste richtige Merksatz für uns heute. Wir müssen sehr darauf achten, dass unser Herz nicht so hart ist, dass wir sagen, nun mach doch mal was für mich, dann glaube ich auch wieder. Weil dann könnte es sein, dass uns Jesus stehen lässt, den Ort wieder verlässt und wir stehen ohne Jesus da und machen genauso weiter wie bisher. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht viel zu häufig in unserer Gesellschaft geschehen ist. Die ganze Entmythologisierung der Kirche, wo man gesagt hat, Wunder sind nicht mehr, das war alles von damals. Die Sache mit dem Heiligen Geist, das war alles von unten und so weiter, wo Jesus einfach die Gemeinde stehen lässt und geht. Es ist hier sogar ein Begriff, Jesus seufzte in seinem Geist. Und das war nicht irgendwie nur so, er hat ganz, so wie ich das manchmal mache, und dann denke ich mir, was sind die alle bescheuert? Sondern das musste hörbar gewesen sein, sonst wäre das ja gar nicht notiert worden. Jesus seufzt in seinem Inneren und ich glaube, dass das ganz tief was mit dem Heiligen Geist zu tun hat, weil durch unaussprechliches Seufzen vertritt er uns vom Vater. Und ich glaube, Jesus hat in Zungen gebetet, ist meine Interpretation, das kann wieder gelöscht werden, aber er hat im Geist geseufzt und sagt, wie soll man diese Leute denn überhaupt noch erreichen? Versteht ihr, dieses Seufzen Gottes seufzt er auch über mich? Jesus steigt wieder ins Boot und fährt weg. Es ist ganz schlimm, wenn uns Jesus stehen lässt. Aber wenn ihr noch könnt, gehe ich mit euch und lese die Geschichte noch weiter, weil die ist ganz wichtig, dass wir sie im Zusammenhang lesen. Wir können dann später nochmal drauf zurückgehen und können mehr darüber nachdenken, auch in einem weiteren Gottesdienst. Und sie sitzen im Boot und hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Und er gebot ihnen und sprach: Seht zu, hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer und dem Sauerteich des Herodes. Gemeinde Jesu Christi sagt: Rein ins Boot, wir fahren. Und während der Zeit stellen wir fest, wir haben nicht genug zu essen mitgenommen. Das hat bei den jungen Männern schon damals angefangen, was bei mir sich jetzt immer mehr häuft. Ich vergesse Sachen. Aber die waren schlampig unterwegs. Die hätten ja wenigstens einen der 7 Körbe mitnehmen können. Haben sie aber nicht. Und Jesus kümmert das gar nicht, wie das Essen am Abend aussieht. Weil er sagt ja, er lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte. Und wie oft dreht sich unser Leben nur darum, was essen wir morgen? Und Jesus pickt mitten hinein und sagt den Jüngern was vom Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Und hier muss man jetzt sehr genau hingucken, was ist der Sauerteig der beiden Gruppierungen? Sauerteig ist in der Bibel fast zu 100% negativ belegt. Weil Sauerteig hat was damit zu tun, dass da ganz schnell Fäulnis entsteht, dass da schnell Schimmel entsteht. Deswegen muss da auch bei den ungesäuerten Broten der Sauerteig rausgetan werden. Also ein tiefes theologisches Bild, das könnte Aaron vielleicht wesentlich besser erklären wie ich. Da will ich mir jetzt gerne die Finger verbrennen, indem ich hier was Falsches sage und er sagt, um Himmels Willen, bring den Germanen mal auf Spur. Ja. Also bis auf die eine Stelle, wo Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig, auch da gibt es Ausleger, die das Gleichnis dann ins Negative auslegen. Will ich jetzt nicht so drauf eingehen, aber der Sauerteig der Pharisäer und des Herodes, die sind negativ. Und ich habe gedacht, okay, schauen wir uns doch mal an. Ich nenne das mal, der Sauerteig sind die K.O.-Tropfen jeder Gemeinde, jedes Lebens. Herodes war derjenige, wenn ich seinen Sauerteig nehme, dem ging es um Wohlstand, Macht und Reichtum. Da lässt sich das Ganze bei ihm ganz einfach zusammenbringen. Bleiben wir mal erst bei der politischen Macht und Gewalt. Das ist eine ganz schwierige Sache in der Gemeinde Jesu Christi. Wir können das beim Iran relativ schnell momentan politisch ausmachen. Da warten die ganzen Schiiten, dass der Mehdi, der letzte, der verborgene, der 12. Imam wiederkommt. Dafür kämpfen sie und dafür muss Israel vorher vernichtet sein. Deswegen sind die permanent gegen Israel unterwegs. Damit dann ein Reich der Blüte kommt, das Paradies auf Erden. Sagen, okay, das sind die Schiiten, das ist sowieso was ganz Schwieriges. Aber wie oft hatten wir das in Deutschland mit dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation? Wir haben gedacht, Hauptsache, sie sind alle fromm. Manchmal, wir haben vorhin für China gebetet, wir haben für Saudi-Arabien gebetet, wir haben für Nordkorea gebetet und haben gedacht, naja, wenn da endlich eine fromme Person an die Macht käme, so wie in Äthiopien, dann wird es auf einmal ganz anders. Ich glaube das nicht. Gottes Ziel ist nicht, dass wir eine christliche Nation in der ganzen Welt haben. Er sagt, wo das Evangelium verkündigt wird, gibt es Freiheit für die, die es annehmen, aber für die restlichen gibt es Unterdrückung. Und ich glaube, wir haben deswegen so viel Frieden, weil das Evangelium so schwach geworden ist in Deutschland. Ich wünsche mir keine Verfolgung, ich bin leidenscheu. Aber wir könnten ein anderes Beispiel nehmen, die orthodoxe Kirche in Russland, das Interesse von Putin in Syrien ist ja von der orthodoxen Kirche angeschoben, damit die Kirche wieder Macht bekommt. Hier sind wir auf einmal im Bereich des Sauerteigs des Herodes und auch der Pharisäer, weil die Pharisäer wollten das über eine ganz andere Art haben. Sie wollten gerne, wenn sich alle bekehren, dann wird Gott wieder Israel ganz groß machen. Herodes hatte die moralische Komponente drin, der Sauerteig, und der ist für uns wichtig, deswegen hört zu. Ihm ging es darum, Macht zu haben. Ihm ging es darum, Reichtum zu haben. Die Kirche in den westlichen Staaten, sie hat Reichtum ohne Ende. Aber hat kein Geld mehr in der geistlichen Ebene. Silber und Gold haben wir, aber wo ist unsere Vollmacht geblieben? Manchmal denke ich mir, der Sauerteig des Kapitalismus hat uns erreicht. Herodes hatte die Frage mit der Unzucht, die nimmt Paulus im 1. Korintherbrief dann nochmal im 5. Kapitel richtig deutlich raus, das will ich jetzt nicht nochmal alles lesen. Aber Moral spielte keine Rolle mehr bei Herodes. Hauptsache Macht und Prunk spielte eine Rolle. Und ich frage mich manchmal, warum zerbrechen in Deutschland so viel christliche Ehen? Warum kann man sich nicht so voreinander beugen, dass die Liebe Jesu wieder fließt? Hat es nicht auch was mit Machtstrukturen zu tun? Da ist Sauerteig ganz langsam hineingekommen und hat sich ausgebreitet. Und wenn ich heute in die kirchliche Landschaft bei uns sehe, da geht es mehr darum, dass wir eine gute Mülltrennung haben. Da ist das Klima wichtiger wie das Evangelium. Da findet eine Verschiebung, eine Umkehr statt. Da ist Sauerteig gekommen. Nichts dagegen, dass wir Müll trennen, das ist wichtig. Nichts dagegen, dass wir darauf achten, dass die Erde sich nicht mehr erwärmt. Aber ehrlich, wenn dann das Evangelium nicht mehr verkündigt wird, was dann? Ich mache sehr viel Mut, Bibel-TV nochmal anzuschauen, in die Mediathek dort zu gehen. Und die Pfarrer und Pastoren, die haben zum Mauerfall haben die Stellung bezogen, wie es ihnen gegangen ist, was hin und her gegangen ist. Lief gestern Abend bis, ich glaube, 12:30. Es war so spannend und ich habe da gesessen und mir sind die Tränen teilweise geflossen über die Wunder, die Gott getan hat und wie die Pastoren und Pfarrer dort Gott die Ehre gegeben haben für das, was da geschehen ist. Und ich dachte, jetzt kommt der Sauerteig des Klagens wieder bei uns rein. Und ein Teil, was sie sagten, als die Mauer aufging und sie dann im Westen gesehen haben, welcher Reichtum da war und sie sich gewundert haben, dass keine Verfolgung mehr da ist, sagen, da ist uns was verloren gegangen mit dem Reichtum. Und das müssen wir sehr ernst nehmen. Hier ist Sauerteig in die Gemeinden gekommen. Es geht uns mehr um die Äußerlichkeiten, um die Liturgie, wie um das, dass Jesus wirklich verherrlicht und verehrt wird. Und hier sind wir dann ganz schnell bei den Pharisäern. Auch sie wollten die Macht haben, aber über eine ganz andere Sache. Sie wollten ganz gezielt sehen, dass wenn wir alle die Gebote perfekt halten, dann endlich wird es wichtig. Ihnen war wichtig, dass sie an erster Stelle gesehen werden. Wie viel von uns achten, wenn sie sonntags in den Gottesdienst kommen, wie anständig sie angezogen sind? Na, bei uns nicht so sehr. Ich darf in Jeans predigen und ohne Talar und ohne Krawatte. Herr, gelobt seist du für die Gemeinde hier, die mich so erträgt. Aber bei ihnen ist was geschehen. Diesen Sauerteig entdecke ich bei uns auch. Je frommer eine Gemeinde wird, umso mehr achtet sie darauf, dass alles nach bestimmten Regeln gut abläuft. Und je mehr ich regelbestimmt bin, umso mehr geht mir die Freude am Herrn verloren. Je mehr ich mich kontrolliere, dass ich ja keinen Fehler mache, umso mehr geht mir die Freude verloren. Ich muss ja funktionieren. Deswegen ist es auch so, dass ich nie sagen würde, um 10 Uhr fängt der Gottesdienst an und ihr seid hier, sonst schließen wir die Tür so lange zu und dann stehst du mal draußen. Dann lege ich Gesetz drauf und dann kommst du nicht mit Freude hier rein. Aber wenn du sagst, hey, ich treffe Jesus hier, hey, genial, da denkst du nicht drüber nach, ob du alles richtig machst oder nicht. Du wirst so leben, dass du ihm gefallen willst. Und Müller, der großer Mensch, der die Waisenhäuser in England aufgebaut hat. Der ist fast 90 Jahre oder über 90 Jahre alt geworden und am Ende seines Lebens hat man ihn gefragt, sag mal, was zeichnet dein Leben aus? Was ist das, was du und den jungen Leuten weitergeben willst? Was ist das Besondere, dass du so viel Wunder erlebt hast, dass du solche Dinge tun konntest? Er sagte, die Freude am Herrn. Die Freude am Herrn. Die Freude am Herrn. Und merkt ihr, wie schnell dort Sauerteig bei uns reinkommt. Und dir die Freude im Alltag nimmst, du bist erlöst, du bist ein Kind Gottes. Ja, blöde Gesellschaft, alles bescheuert, Bus wieder weggefahren, ehrlich. Und dann predigt er wieder so lange, also ist alles Käse. Ja, verstehst du? Uns ist was geraubt worden durch den Sauerteig, weil die Gesetze oben waren. Wenn du mit jemandem auf der Straße über Jesus sprechen willst, der sagt, geh mir fort mit der Kirche. Die denken sofort an Gesetz. Ich denke an die Freude mit meinem Herrn. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Ja, okay. Versteht ihr? Wir kennen dieses Lied alle, aber wie kommt der Sauerteig bei uns rein? Es war vorgestern interessant, wir haben wieder von unserem Nachbarn zwei Karten wieder für die Philharmonie geschenkt gekriegt. Du kommst ja dann rein und ich gucke mich dann um, während wir die Mäntel abgegeben haben und ich stehe dann noch so im Foyer und dann sehe ich so viele Menschen. Ich sage, dieses Klientel kenne ich gar nicht. Die sind so anders. Und dann sehe ich da und denke, Mann, die können wir jetzt mit Jesus eigentlich mal konfrontieren. Und dann lief Bruckners 8. Symphonie. Also wir haben vorher mal im Internet geguckt, wer Bruckner war und so weiter. Wir sind ja Kulturbanausen oder so. Bach ging ja noch, ja. Und dann sagst du, also das ist gigantisch. Dann hast du das Riesenorchester und zwischendurch gibt es 2-3 Mal eine kleine Pause. Die spielen 1,5 Stunden nonstop. Und dann hustet man alles und dann habe ich gedacht, jetzt müsste ich eigentlich aufstehen und laut rufen, Jesus lebt, Halleluja. Ja. Verstehst du, du hättest 2000 Leute sofort mit dem Evangelium verseucht und die würden sofort sagen, wir bringen dich um. Ja. Aber was mir aufgegangen ist, da spielt ein ganzes Orchester in ganz großer Einheit mit einer Leidenschaft, was die gefiedelt haben, ehrlich. Und ich muss euch sagen, nach einer Stunde sehe ich im Hintergrund, da steht einer mit so 2 Riesenschellen auf, ja, so macht einmal Wumm. Ja, ich dachte, der knallt ein paar Mücken, die da rumfliegen, ja, aber das kam genau im richtigen Moment. Aber für mich das Gigantischste war, daneben stand auch einer auf, der hatte eine Triangel in der Hand. Du hast das gesamte Orchester da. Und er steht dann, und das innerhalb von 1,5 Stunden, nur einmal, im richtigen Zeitpunkt macht er Bing, 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 und dann setzt er sich wieder. Ich habe gedacht, den hätten sie auch sparen können, wa? Oder eine Triangel kann ich auch noch beherrschen, das Fiedeln packe ich nicht. Aber ich habe gedacht, was für ein Bild für Gemeinde, wie Jesus sich vorstellt. Da ist der eine, der kann nur eine Triangel spielen. Und dann ist der erste Geiger, der kriegt natürlich, bevor die überhaupt gespielt hatten, kriegt der schon Applaus. Ich denke, ich weiß ja noch gar nicht, was er kann, warum soll ich jetzt schon klatschen? Ja? Verstehst du? Der kommt dann da rein und die haben wirklich gefiedelt und ehrlich. Ich habe gedacht, wie kann ein Mensch sowas lernen? Und ich hatte euch ja schon mal vor längerer Zeit gesagt, da gibt es so einen, der sieht aus wie Rittersport, quadratisch praktisch gut. Der kommt kaum auf die Bühne. Aber dann siehst du, während er da fiedelt, sein Gesicht strahlt, sein ganzer Körper geht auf. Du weißt gar nicht, wie trifft er mit seinen Händen, mit seinen Fingern die Saiten. Aber der Fiedel, das ist sowas Geniales. Ich habe gedacht, die haben Freude an dem, dass sie Musik machen. Und ich frage mich, wie ist das mit uns in der Gemeinde? Haben wir Freude, Jesus wirklich zu ehren, mit einer Stimme aufzustehen? Und vielleicht kann einer nur Triangel spielen und macht einmal nur Bing, Bing, Bing im Gottesdienst, aber ihm zur Ehre. Und das gehört dazu. Und am Schluss gab es Standing Ovations. Und dann sehe ich denjenigen mit der Triangel, die hat er jetzt nicht mehr in der Hand, aber der steht oben und kriegt den ganzen Applaus auch mit. ehrlich, normal müsste ich das filmen, aber man darf es ja nicht, weißt du, verstehst du? Damit ich euch das Ganze, das ist für mich mehr hängen geblieben wie die 8. Symphonie. Darf ich meinem Nachbarn nicht erzählen, ne? Der Mann mit der Triangel hat mein ganzes Herz. Weil er hatte was verstanden. Er hatte was verstanden. Egal wie viel ich zu bringen habe. Egal was ich zu bringen habe, das ist gut. Darf ich noch das Letzte nehmen oder soll ich das aufs nächste Mal vertagen? Mach, sagt wenigstens einer. Ich kann vielleicht nächstes Mal noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Weil die Geschichte geht jetzt noch ein Stückchen weiter. Jetzt sind wir mitten bei der Jüngerschaft, jetzt sind wir bei uns. Und sie überlegten miteinander, das sagte er bestimmt mit dem Sauerteig, weil wir keine Brote haben. Und er erkannte es und spricht zu ihnen, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht, und Ohren habt ihr und hört nicht. Und erinnert ihr euch nicht, dass ich die 5 Brote unter die 5000 brach? Wie viele Handkörbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sagten zu ihm 12. Als ich die 7 unter den 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sagten 7. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr noch nicht? Jesus sagt, ihr habt euer Herz verhärtet. Das hat mich bei der ganzen Sache wirklich getroffen. Ich habe euch ja gesagt, wir hatten den 9. November. Ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich abends aus einer Ältestensitzung nach Hause gekommen bin und mache den Fernseher an und sehe, wie die Bernauer Straße sich öffnet. Ich habe Tränen in den Augen gehabt und dann habe ich Marianne geweckt. Dann haben wir vor dem Fernseher gesessen. Ist mein Herz hart geworden über dem Wunder, was Gott getan hat? Der 9. November, Reichsprogromnacht. Und am Ende des 50. Jahres, da steht geschrieben, das soll das Erlassjahr sein, dass jeder wieder zu seinem Eigentum kommt, dass die Verwandten wieder zusammenkommen, der Herz bewiesen, dass er zu seinem Wort steht. Immer wenn ein Volk getrennt worden ist, dann war es Gericht Gottes. Das kannst du im Alten Bund ja nachlesen. Und dann kommt Gott und wischt die Scham von unserem Volk weg. Welche Dankbarkeit müssten wir haben? Ich muss nicht vor das Tor gehen am Straße 17. Junis, aber was bewegt mich hier? Als ich gestern die Pfarrer gehört habe, ich habe Tränen vorm Fernseher vergossen, weil ich gesehen habe, das hat mein Gott getan. Ich möchte mein Herz wieder weich machen für die Wunder, die er tagtäglich tut. Und hier gibt Jesus den Jüngern eine Therapie gegen Hartherzigkeit. Das kommt in unserem Leben, weil Sauerteig immer mal wieder sich breit macht. Aber eine Therapie gegen Hartherzigkeit, die Jesus hier lehrt, ist, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das hat was mit Dankbarkeit zu tun. Wenn Gemeinde Jesu Christi nicht mehr dankbar ist für die Wunder, nicht mehr auf die Wunder achtet, die tagtäglich in deinem Leben passieren, ehrlich, dann können wir uns knicken, dann beherrscht dich der Sauerteig, du bist regelorientiert als Pharisäer oder du bist wie Herodes unterwegs und strebst nach Reichtum und Macht. Ich möchte ganz neu wieder mein Herz öffnen, dass die Gabe der Dankbarkeit in meinem Herzen wieder groß wird. Eigentlich möchte ich zu jedem Einzelnen gehen, ich möchte zu Gerhard gehen und sagen, Gerhard, hey, mein Bruder, ich bin dankbar, dass es dich gibt. Ich bin dankbar, dass es dich gibt, dass so ein Mann Gottes für mich ein Beispiel ist. Ich möchte nachgehen, du hast mich so ermutigt bei der Gebetsnacht. Ja, oder wenn ich dich beim Kirchencafé werke und sehe, ich denke, das ist hammermäßig, dann könnte ich mit dir weitermachen. Und du zählst, ich habe dich noch nie was aus dem Opfer nehmen sehen für deinen eigenen Bedarf. Ja? Verstehst du? Alleine das ist schon alle Dankbarkeit wert, weil ich kenne das auch, wie Leute, die Opfer gesammelt haben, nachher so zwischen Tür und Angel da was rausgenommen haben und du musst es nachher als Pastor begradigen. Ich könnte durchgehen und sagen, hey, schön, dass es dich gibt. Du denkst, ach, Paul, mach jetzt keine Worte. Doch, es ist wahr. werde ich noch dankbar für denjenigen, der neben mir sitzt. Und freue ich mich, ihn nächsten Sonntag hier wiederzusehen. Ja, ich will ja jetzt nicht mit jedem so reden, sonst kommen wir nie mehr zum Abendmahl oder so. Eigentlich wollte ich zwischendurch feiern, du merkst, ich bin wieder in Rage gekommen. Ich nehme mir das immer so ganz anders vor und dann endet das damit. Lerne wieder staunen über die Brotvermehrung, die der Herr Jesus immer wieder gibt. Und vielleicht diese Brotvermehrung, die wir jetzt feiern, und wenn wir jetzt die Einsetzungsworte hören, in dieser Geschichte ein Pfarrer, der gefangen wurde wegen seiner frommen Tätigkeit, der erzählte, wie er eines Tages aus der Zelle rausgeführt worden ist. Und dann kriegt er andere Kleidung, kam in extra Raum und dann kam sein Vater rein. Der hatte Kaffee mitgebracht, da hatten sie ihn mit reingelassen, aber er hatte schriftlich den Wunsch geäußert, dass nochmal Abendmahl stattfindet. Und das war abgelehnt worden. Und während sie gesprochen haben, holt der Vater Kuchen raus. Und dann haben sie über Kaffee und Kuchen die Einsetzungsworte gesprochen und Abendmahl gefeiert. Das Vaterunser noch gebetet und dann wurde gesagt, der Wachhabende sagt, sowas wird nicht nochmal hier vorkommen, das geht gar nicht, das ist nicht genehmigt worden. Und er sagt, das war das tiefste Abendmahl, was ich je gefeiert habe, weil wir dankbar werden, dass er für uns gekommen ist.